In den 1990er Jahren nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums sah der US-Politologe Samuel Huntington die Welt in einem Zusammenprall, in einem Kampf der Kulturen, Islam gegen den Westen zum Beispiel. Zwei höchst renommierte Bevölkerungsforscher, Demografen, definieren diesen Kampf in ihrem bei Campus für 24,99 € erschienenen Buch jetzt anders. Titel: Wer überlebt? Und die Antwort lautet: Die Konfliktlinie des 21. Jahrhunderts verläuft zwischen denen, die Bildung fördern, und jenen, die sie behindern. Huntingtons Kampf der Kulturen ist in Wirklichkeit ein Kampf der Bildungskulturen. Wenn eine Kultur der Unbildung die Oberhand gewinnt, dann steht es schlecht um die Zukunft der Menschheit. Die Autoren sind der Chef des Berlin-Instituts für Bevölkerung, Dr. Rainer Klingholz, der schon mehrfach mein Gast war, und der Wiener Demograf Professor Wolfgang Lutz. Herzlich willkommen, Herr Professor Lutz.
Guten Tag.
Sie haben Ihr Buch in dieser Woche in Wien in der Akademie der Wissenschaften vorgestellt und hatten volles Haus. Das heißt, das Thema stieß auf riesiges Interesse.
Ja, natürlich. Es ist eines der großen Fragen, gerade angesichts der Probleme, die wir heute sehen in den Migrationsströmen und in anderen internationalen Beziehungen. Wie geht es weiter? Was ist der Grund, warum manche Regionen der Welt wesentlich weniger entwickelt sind, in ihrer Entwicklung weiter zurück sind und andere da schon weiter sind? Und hier stellen sich natürlich Konfliktlinien für die Zukunft dar, und da ist ein großes Interesse, das besser zu verstehen. Und da ist gerade, wo unser Buch versucht, hier einen Beitrag zu leisten.
Kultur der Unbildung. Warum sind die drei Regionen mit Unterschieden natürlich, Subsahara, Westasien, speziell Pakistan, und die arabische Welt, besonders problematisch?
Ja, es sind einfach die verschiedenen Weltregionen, wie übrigens auch die verschiedenen Länder innerhalb in Europas, in unterschiedlichen Phasen ihrer sozialen und ökonomischen Entwicklung und auch der demografischen Entwicklung. Die arabische Welt heute ist in gewisser Weise vergleichbar mit uns in Europa vor circa 100 Jahren. Hat gerade der Geburtenrückgang begonnen. Die Bevölkerung ist extrem jung noch gewesen. Sie ist sehr stark gewachsen. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass auch damals enorme Arbeitslosigkeit herrschte und Millionen Europäer aus der alten Welt ausgewandert sind, weil sie hier keinen Lebensraum mehr gesehen haben und in die neue Welt übersiedelt sind. Etwas, was wir heute als Wirtschaftsmigranten bezeichnen würden. In einer ähnlichen Phase befindet sich die arabische Welt heute. Die Geburtenraten bewegen sich so zwischen 3, 3,5 Kindern pro Frau im Durchschnitt. Eine sehr junge Bevölkerung. Es strömen mehr junge Menschen auf den Arbeitsmarkt, als der Arbeitsmarkt die Wirtschaft aufnehmen kann. Also enorm hohe Arbeitslosigkeit, Unzufriedenheit. Und wenn wir weiter nach Süden blicken, in Afrika südlich der Sahara, ist der Prozess noch ein Stückchen weiter zurück. Dort liegen die Kinderzahlen zum Teil noch bei 5 bis 6 Kindern pro Frau und die Bevölkerung wächst noch schneller. Und das in einer Welt, wo gleichzeitig die Globalisierung zunimmt und die Beziehungen zwischen den Ländern und auch die Technologie sehr schnell von einem Land ins andere wandern kann, da ist es natürlich ein großes Problem, wenn Gesellschaften in so unterschiedlichen Phasen ihrer Entwicklung sind.
Ich würde jetzt gerne so ein paar theoretische Grundlagen noch erarbeiten. Und zwar, was bedeutet die Theorie des demografischen Übergangs, von der Sie behaupten, sie sei bisher die einzige, die die Entwicklung der Nationen allgemeingültig erklären kann?
Durch die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte war eine hohe Geburtenrate in der Regel mit einer hohen Sterberate kombiniert. Und deshalb ist die Weltbevölkerung, wenn überhaupt, dann nur sehr langsam gewachsen. Kinder kamen sehr viele auf die Welt, aber fast die Hälfte der Kinder sind schon in den ersten Lebensjahren wieder verstorben an Seuchen, an Unterernährung etc. Und dann hat erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts, beginnend in Skandinavien, der Rückgang der Kindersterblichkeit eingesetzt. Es sind also nach wie vor viele Kinder geboren, aber mehr von denen haben überlebt. Und das ist der Grund der ersten Phase der demografischen Transition, dass die Bevölkerung zu wachsen beginnt. Das geht oft für Jahrzehnte. Und dann mit einer Verzögerung beginnen in der Regel auch die Geburtenraten zu fallen. Und am Ende dieser demografischen Transition sozusagen schließt sich die Schere wieder zwischen Geburten und Sterberaten. Wie bei uns in Europa zurzeit liegen die beiden etwa auf gleichem Niveau oder in manchen Fällen fällt sogar die Geburtenrate unter die Sterberate. Also das ist in großen Zügen der Modernisierungsprozess, durch den bisher jede Gesellschaft gelaufen ist. Es gibt also wirklich keine Ausnahme und der auch irreversibel ist. Also wenn der Geburtenrückgang einmal eingesetzt hat, dann geht es auch weiter. Und das hat eben, und das zeigen wir in unserem Buch sehr stark, mit der sozialen Entwicklung zu tun, mit der Stellung der Frauen in der Gesellschaft und vor allem auch mit der Bildung der Frauen. Also Bildung der weiten, breiten Kreise der Bevölkerung, und ich rede hier von einer Basisbildung, also von der Alphabetisierung in erster Linie. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass zunächst die Sterberaten fallen und dass dann später, nach einer gewissen Verzögerung, einer Anpassungsphase, auch die Geburtenraten fallen.
Noch mehr zu den theoretischen Grundlagen, die ganz wichtig sind. Im nächsten Jahr, am 31. Oktober, ist es 500 Jahre her, dass Martin Luther seine Thesen an das Tor der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte. Warum ist er für Sie der unbeabsichtigte Wegbereiter der Moderne?
Vor ca. 500 Jahren sind zwei wichtige Innovationen geschehen. Das eine, die Voraussetzung für den Erfolg der Reformation, war die Erfindung der Gutenberg-Presse, dass es also plötzlich möglich war, Schriftstücke, auch Bücher oder Pamphlete, Plakate, alles Mögliche in großer Zahl zu vernünftigen Preisen zu produzieren. Und das ist dann gleichzeitig mit der religiösen Innovation Martin Luthers, der also besonders den Wert darauf gelegt hat, dass jeder Mensch seinen Glauben in einer persönlichen Beziehung zu Gott begründet und nicht die Lehrmeinung der Kirche hier dominiert. Und dafür war es als eine Voraussetzung, eine notwendige Voraussetzung, notwendig, dass jeder lesen konnte. Und deshalb hat er auch die Bibel ins Deutsche übersetzt, in ein allgemein verständliches Deutsch. Die Bibel war dadurch der erste Bestseller in der Welt, weil eben durch die Gutenberg-Presse so weite Verbreitung gefunden hat. Also hier haben zwei historische Innovationen, eine mehr technologische und eine sozial-religiöse, ganz stark ineinander gegriffen.
Ein letztes zur Theorie. Der deutsche Soziologe Max Weber machte am Beginn des 20. Jahrhunderts in seinem Buch Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus die Ethik und den Fleiß der zur Askese neigenden Calvinisten für den Erfolg zum Beispiel der angelsächsischen Kulturen verantwortlich. Also das geht so nach dem Motto, der Erfolgreiche ist eben der von Gott Auserwählte. Aber Ihre Theorie ist eine andere. Bitte beschreiben Sie uns das.
Ja, es war in Europa gegen Ende des 19. Jahrhunderts offensichtlich, dass manche Länder wirtschaftlich gut dagestanden sind und andere schlechter und dass das sehr stark mit der Konfession korreliert hat. Also die protestantischen Länder sind in der Regel viel besser dagestanden als die katholischen Länder. Und so war es naheliegend, nach Erklärungen zu suchen. Diese erwähnte Erklärung von Max Weber gilt, wenn überhaupt, dann nur eben für eine Strömung der sehr stark kalvinistisch orientierten protestantischen Religion. Aber es gibt eine viel einfachere und viel deutlichere und klarere Erklärung, dass nämlich die Wertschätzung der Bildung und die Tatsache, weil eben jeder seine Bibel selbst lesen sollte, hat Luther und in der Folge auch dann die Protestanten, sowohl die Lutheraner wie die Calvinisten, sehr stark auf die Bildung der Gesamtbevölkerung gesetzt. Also die Schulpflicht wurde als erstes in protestantischen Ländern eingeführt. Und diese Länder waren dann im 19. Jahrhundert in der Regel deutlich besser alphabetisiert mit der großen Masse der Bevölkerung, die schon lesekundig war. Und das war eine notwendige Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufschwung.
Das heißt, der Erfolg der USA, insbesondere im 20. Jahrhundert, ist ein Bildungserfolg?
Ja, die USA hat auch dieses protestantische Bildungsideal mitgenommen in die neue Welt. Also die haben dort auch am Anfang des 20. Jahrhunderts also wirklich die weite Masse der Bevölkerung nicht nur in die Grundschule, sondern wirklich auch in die Highschool geführt. Und um die Mitte des 20. Jahrhunderts war die Bevölkerung der Vereinigten Staaten die mit Abstand am besten gebildete Bevölkerung auf der ganzen Welt. Das erklärt auch, und viele Autoren deuten darauf hin, dass es nicht nur das große Territorium und die große Zahl der Menschen und die wirtschaftliche Stärke war, sondern insbesondere das, was die Ökonomen Humankapital nennen, das die USA zur Supermacht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht hat.
So, nun ist genug mit Theorie. Finnland im 19. Jahrhundert, sehr arm, gepeinigt von schweren Hungersnöten. Und dann hatte die evangelische Kirche eine wirklich geniale Idee.
Finnland war damals mit der ärmste Teil abgelegen im Norden Europas. Und dann war eben eine klimatologische Katastrophe für ein paar Jahre. Ist noch im Juli Schnee auf den Feldern gelegen. Also die ganze Ernte war vernichtet. Und den Finnen hat niemand geholfen. Deshalb sind fast die Hälfte aller Kinder gestorben in diesen zwei Hungerjahren. Und das hat sozusagen die Kirche und die staatlichen Institutionen, die eben da eng verbunden waren mit der Kirche, auf den Plan gerufen und gesagt, für dieses Land, wo eigentlich keine Rohstoffe sind und auch die Landwirtschaft so benachteiligt ist durch das kalte Klima, das Einzige, was wir haben, sind unsere Menschen und wir müssen in die Menschen investieren. Und sie haben sich eben der lutherischen Bedeutung der Bildung und der Alphabetisierung besonnen. Die Zahl der Volksschullehrer hat um den Faktor 10 zugenommen innerhalb weniger von 20, 30 Jahren. Und dann hat eben die Kirche auch ganz Spezielles eingeführt, dass man nur heiraten durfte, wenn man zuerst eine Seite aus dem kleinen Katechismus von Luther vorlesen konnte. Und in einer doch auch mit sehr rigider Sexualmoral behafteten Gesellschaft war das sozusagen die Erlaubnis zum Sex, dass man zunächst lesen konnte. Und das war natürlich eine starke Motivation.
Anderes Beispiel Singapur. Da kann das ja auch ganz schnell gehen. 1967 aus dem britischen Kolonialreich entlassen. Im Schnitt 7 Kinder je Frau. Pro Kopf Einkommen 427 US-Dollar pro Jahr. Und der erste Premier, Lee Kuan Yew, in Cambridge ausgebildet, setzte auf den schnellen Ausbau des Bildungswesens. Und der Erfolg?
Ja, also Singapur ist das Beispiel für die maximale Geschwindigkeit der Entwicklung, dass es doch möglich ist, in einem halben Jahrhundert circa aus der absoluten Armut, das war also wirklich die Hölle auf Erden damals, Malaria verseucht und es waren wirklich also ganz schreckliche Zustände dort, heute eines der allerreichsten Länder der Welt, das technologisch am weitesten entwickelten, automatisierten. Also es braucht natürlich schon ein paar Generationen, aber in 50 Jahren ist das machbar. Und hier auch ging es, Singapur hatte keine Rohstoffe und nichts, außer eben die Menschen. Und auch hier hat sich sozusagen die Westen mit dem Osten, die zwei Ideologien in gewisser Weise vereint. Wir nennen das Kapitel auch Luther trifft Konfuzius. Es war das traditionelle Hochhalten von Bildung in der konfuzianischen Tradition, die aber extrem elitenorientiert waren. Dort waren es nur 1-2% der Bevölkerung. Das wurde jetzt kombiniert mit dem westlichen Ideal, alle Menschen zu bilden. Und das war eben unschlagbar erfolgreich. Zuerst in Singapur, dann auch später in Korea und jetzt im Milliardenvolk der Chinesen ist das ja auch der Hauptmotor dieses enormen Entwicklungsschubs, den China in den letzten Jahrzehnten genommen hat.
Auf der Verliererstraße, die schwierige Lage in der arabischen Welt, heißt ein Kapitel. Sie haben uns das eingangs schon geschildert, wie groß der Unterschied ist zu westlichen Industrienationen. Überdeutlich wird das, wenn man die Zahl der Patentanmeldungen von 325 Millionen Arabern mit denen von 8 Millionen Israelis vergleicht. 325 Millionen Araber hatten 1800 Patentanmeldungen. Anmeldungen im Jahr 2013 und 8 Millionen Israelis hatten 3.400.
Dieser große Unterschied zwischen den Israelis und den Arabern, was die Innovationsfähigkeit betrifft, ist natürlich auch historisch begründet. Die Juden hatten immer eine Schriftsprache und hatten sich auch in weiten Kreisen der jüdischen Bevölkerung lesen gelernt, schon sehr früh, und dadurch auch eine intellektuelle Kultur entwickelt, von der heute also nicht nur die amerikanischen Spitzenuniversitäten, sondern auch der Staat Israel enorm profitiert. Anders war es in der arabischen Welt, und da kann man auch wieder zum 15. Jahrhundert zurückgehen, wo der damals herrschende Sultan Bayezid II. Bereits im Jahre 1485 jegliches Drucken in arabischen Lettern unter Todesstrafe verboten hat. Und das galt dann für 300 Jahre im gesamten Osmanischen Reich. Das heißt, während in Europa Millionen von Büchern die Bildung und das Volk gebracht haben, fand dieser Prozess im arabischen Raum nicht statt. Und deshalb, das ist auch der Hauptgrund, warum tief ins 20. Jahrhundert Analphabetismus im arabischen Raum sehr weit verbreitet war. Und deshalb ist es ja auch nicht verwunderlich, dass dann die technologische Innovation, die also mit Spitzenwissenschaft verbunden ist, so weit zurückliegt.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist auch der Unterschied in der Qualität von Bildung im arabischen Raum und beispielsweise in Israel oder im Westen überhaupt.
Ja, in vieler Hinsicht sind eben nicht nur im arabischen Raum, sondern in vielen Entwicklungsländern das Schulsystem noch eher so, wie es eben bei uns auch vielleicht vor 100 Jahren war, dass man eher auswendig lernen muss. Das ist also nicht so sehr das innovative, unabhängige Denken der Schüler fördert, sondern eher sozusagen Anpassung fördert. Die Qualität lässt in vieler Hinsicht zu wünschen übrig. Das Problem ist, es sind immer noch also viele Millionen Kinder im Schulalter überhaupt nicht in der Schule. Da ist natürlich die erste Priorität, sie in die Schule zu bringen. Aber dann in der Schule müssen die Lehrer anwesend sein. Das ist in vielen Entwicklungsländern ein riesiges Problem, dass einfach die Lehrer nicht kommen und die Klassen oft ja 50, 60, 70 Kinder haben und also nach mehreren Jahren Grundschule die Kinder auch noch nicht lesen können. Also das ist wirklich, die Qualität ist hier auch ein enormes Problem. Und deshalb wird ja jetzt gerade bei den neuen nachhaltigen Entwicklungszielen nicht nur auf die Einschulungsraten, sondern speziell auch auf die Qualität geachtet.
Und wichtig ist natürlich der riesige Youth Bulge, eine Ausstülpung in der Alterspyramide eines Landes. Und damit ist eben ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren gemeint. Was bewirkt der? Ich meine, teilweise sehen wir das ja, eine Auswanderungswelle.
Ja, wir hatten zuvor über die demografische Transition gesprochen und das ist eben eine typische Phase in diesem Vorgang, wo die Geburtenrate langsam zu sinken beginnt, aber noch sehr, sehr viele junge Menschen da sind, die zum Teil auch schon ein bisschen Bildung genossen haben, aber noch nicht genug, um wirklich voll in der modernen Gesellschaft mithalten zu können. Und da kommen sehr viele junge Menschen auf den Arbeitsmarkt. Und in der Regel ist der Arbeitsmarkt nicht in der Lage, so viele Jobs zur Verfügung zu stellen. Also es ist ein Unruhepotenzial. Arbeitslose junge Menschen, die auch heute durch die modernen Medien sehen, dass es in anderen Ländern besser läuft, die unzufrieden sind und die oft dann eben auch für radikale Strömungen offen sind, weil sie keine andere Hoffnung in ihrem Leben haben.
Es gibt in Ihrem Institut eine ganz neue Studie unter den Syrern, Irakern und Afghanen, die im Herbst gekommen sind. Fazit, wenn ich das richtig verstanden habe, die meisten wollen hier bleiben. Und die Frage stellt sich mir dann, wenn diese Menschen mit diesem geringen Ausbildungsstand hierher kommen, sind sie dann schnell integrierbar?
Nein, das zeigen ganz viele Studien, dass die Integrationsfähigkeit und auch die Geschwindigkeit der Integration enorm stark durch die Bildung beeinflusst ist. Einfach Menschen, die eine höhere Ausbildung haben, haben mehr geistige Flexibilität. Sie lernen schneller die neue Kultur, wie man sich dort verhält. Auch die Sprache erlernen sie natürlich schneller. Sie erlernen schneller Fähigkeiten, die sie in den Berufen brauchen, die vielleicht anders sind als in ihrem Heimatland. Während Personen, die ganz wenig Bildung haben oder gar Analphabeten sind, wie es auch speziell bei der türkischen Zuwanderung der Gastarbeiter in den 60er Jahren zum Teil der Fall war, da dauert es einfach viel, viel länger und oft gelingt es für die Migranten selbst gar nicht, sich zu integrieren, sondern dann erst ihre Kinder oder die folgenden Generationen. Also das zeigen viele Studien in allen Ländern und Kulturen, ob wir jetzt auch von Migration innerhalb Asiens sprechen oder nach Kanada oder in die Vereinigten Staaten, überall ist die Bildung der entscheidende Integrationsfaktor.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Wiener Professor Wolfgang Lutz, ein Demograf, der zusammen mit Dr. Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung das Buch geschrieben hat, Wer überlebt? Campus Verlag, 24,99 €. Zurück, Herr Professor Lutz, nochmal in die arabische Welt und zwar unter folgendem Gesichtspunkt. Das ist nämlich, wie Sie meinen, nicht unbedingt der islamische Glaube ist, der die Bildung verhindert, zeigt das Beispiel Indonesien. Warum?
Ja, wenn wir vom Islam sprechen, dann reden wir in erster Linie über die arabische Welt, die also in den letzten Jahrzehnten sehr stark von fundamentalistischen Bewegungen, Wahhabismus geprägt wurde und vergessen, dass viel größere islamische Staaten im asiatischen Raum liegen, also Indonesien vor allem, aber auch Malaysien, die ähnlich wie die asiatischen Tigerstaaten auf einer enormen Wachstumskurve ihrer Wirtschaft und auch ihres Humankapitals, der Bildung der Bevölkerung sich bewegen. Und also Indonesien hat rund 250 Millionen Einwohner, ist also die Hälfte der Europäischen Union, und dort ist die Stellung der Frau viel gleich ebenbürtiger mit den Männern. Ich habe ständig mit indonesischen Wissenschaftlerinnen zu tun. Es ist einfach viel weniger fundamentalistisch orientiert, als wir es aus der arabischen Welt kennen. Und die Vorteile der Bildung werden dort genauso eingefahren wie eben in den konfuzianischen Traditionen oder den christlichen Traditionen. Das zeigt ganz deutlich, es ist nicht die Religion, die den Unterschied macht, sondern wo man ist, in welcher Entwicklungsphase der sozialen Entwicklung. Und da spielt eben die Bildung eine ganz wichtige Rolle.
Pakistan ist vielleicht wieder das Gegenbeispiel. Ein streng sunnitisch-islamisches Land hat seine Einwohnerzahl seit 1947 von 38 auf 190 Millionen verfünffacht. Wenn wir uns das mal für Deutschland vorstellen, dann hieße das, dass wir von 70 Millionen im Jahr 1950 inzwischen auf 350 Millionen Einwohner kämen. Und Pakistan wird demografisch weiter wachsen. Man fragt sich wirklich, wo wächst es hin?
Ja, also Pakistan ist hier ein extremes Beispiel, aber ähnlich ist es in vielen anderen Ländern südlich der Sahara, wo die Geburtenrate noch sehr hoch ist, dass wir diese enormen Unterschiede haben. Frauen, die nie zur Schule gegangen sind, haben 6 oder mehr Kinder im Durchschnitt, und Frauen, die eine Grundschule abgeschlossen haben, haben 2 bis 2,5 Kinder nur. Woher kommt dieser Unterschied? Weil eben in einer traditionellen, eher ungebildeten Kultur so viele Kinder kommen, eben wie einem Gott schenkt. Das wird nicht planerisch gesagt, ich will jetzt 3 oder 4 Kinder haben, sondern die kommen halt einfach, so wie es durch die ganze Menschheitsgeschichte war. Während Frauen, die bessere Bildung schon haben, die wünschen sich weniger Kinder und finden auch besser Zugang zur Familienplanung, können sich besser gegen den Willen ihrer Männer durchsetzen, die sich oft mehr Kinder wünschen als die Frauen selbst oder auch der weiteren Familie. Also hier zeigt sich ein ganz deutlicher Zusammenhang zwischen Bildung und Geburtenrate. Und das ist gerade das Fatale. Da kann nämlich ein Teufelskreis entstehen. Wenn viele ungebildete Frauen da sind und die Bevölkerung deshalb sehr schnell wächst, dann ist es umso schwieriger, das Schulsystem auszuweiten. Also wenn man Schulen langsamer baut, als die Zahl der Kinder anwächst, dann nimmt ja sogar der Anteil der Kinder, die eine Bildung bekommen, ab. Also langfristig ist das ein sehr gefährliches Szenario. Und das ist auch das, in dem wir in unserem Buch darauf hinweisen, ein solches Horrorszenario ist sicher eine Bedrohung für die Menschheit.
Das ist jetzt eine ganz kurze Frage, die hat es aber in sich, Herr Professor Lutz. Lässt sich Bildungskraft durch Zeugungskraft ersetzen?
Ja, das ist ein heißes politisches Thema in manchen afrikanischen Staaten. Zum Beispiel vor einiger Zeit hat der Präsident von Uganda, Museveni, auf einer Konferenz wieder stolz verkündet, ja, wir sind ärmer als ihr in Europa, und vielen euch nachbedeckt. Aber eines können wir noch besser, wir wissen noch, wie man Kinder macht. Naja, das ist ein abgesehen von diesem Macho-Gedanken, der dahinter steht, einfach auch ein falsches Bild der Entwicklung. Es geht darum, wenn mehr Menschen da sind, ist ein Land mächtiger, und das ist erstrebenswert. Gleichgültig, ob die Menschen jetzt dann ärmer sind oder was immer für eine Lebensqualität sie haben. Und das war früher auch in Europa weit verbreitetes nationalistisches Denken. Natürlich, die Franzosen hatten auch im 19. Jahrhundert eine Politik angefangen, dass sie Kindergeburtenraten fördern wollen, weil sie als Land stärker sein wollten. Sie wollten mehr Soldaten, mehr Infanteristen haben. In einer modernen Wissensgesellschaft ist das Gegenteil der Fall. Je besser die jungen Menschen ausgebildet sind und je stärker sie Innovativkraft haben und etwas leisten können für die Gesellschaft, umso besser ist das für das Land, für das Wohlergehen der Menschen und auch für das internationale Ansehen. Also das ist einer der wirklich verhängnisvollen Irrglauben, dass durch mehr Menschen irgendjemand einen Vorteil hat.
Sie haben uns ja jetzt schon thematisch nach Afrika geführt, und Sie haben verschiedene Szenarien entwickelt, auch anhand der UNO-Bevölkerungsprognose. Und ich muss sagen, die sind auch die besten allemal erschreckend.
Ja, wir haben an unserem Institut, diesem Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse, mit der globalen Gemeinschaft der Klimaforscher an 5 verschiedenen Szenarien für die Zukunft gearbeitet, die auch in der Klimaanalyse weltweit verwendet werden. Da haben wir sozusagen die Bevölkerungskomponente daraus entwickelt. Und hier zeigt sich in der Tat, dass hier enorme Weichenstellungen in den nächsten Jahren getroffen werden. Wir haben derzeit rund 7,3 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. In den 60er Jahren, als ich in die Schule gegangen bin, die Volksschule, da war gerade von 3 Milliarden Menschen die Rede. Also hier schon eine mehr als Verdopplung. Ja, und dann ist die Frage, wie schnell der Geburtenrückgang sich gerade in Afrika oder auch in Südasien ausbreitet. Unser sozusagen wahrscheinlichstes mittleres Szenario geht davon aus, dass es ungefähr 9,4, 9,5 Milliarden sein werden und dann flacht es sich ab danach. Ein noch ehrgeizigeres Szenario, wo also die Bildung sich noch schneller verbreitet, die Geburtenraten noch schneller fallen, würde schon ein Gipfeln mit ca. 8 bis 8,5 Milliarden bedeuten, schon zur Mitte des Jahrhunderts. Aber es können auch 12, 13 oder mehr Milliarden Menschen werden, wenn die Bildung, die Expansion der Bildung der Frauen gerade nicht Schritt halten kann mit der Zunahme der Kinder. Das ist also dieses Szenario des sich gegenseitig verstärkenden Abnahme des Anteils der jungen Frauen, die eine Möglichkeit für Schulbildung haben und in der Folge die nach wie vor hohe Geburtenrate. Also hier stehen wichtige Entscheidungen an und es kommt wirklich darauf an, wie die Weltgemeinschaft hier sich auch engagiert. Und zwar das Schöne ist, es geht nicht darum, dass man hier Zwangsmaßnahmen einführt, etwa wie die chinesische Ein-Kind-Politik oder andere in früher von Indien praktizierte Mechanismen. Nein, es ist ja so, wenn junge Frauen die Möglichkeit zur Bildung haben, dann wollen sie von sich aus weniger Kinder, denen sie eine bessere Zukunft bieten können. Also hier ist es eine sogenannte Win-Win-Strategie, weil natürlich die Bildung der Mädchen aus vielen anderen Gründen auch wünschenswert ist.
Ich komme jetzt gleich darauf, weil Sie das ja im Grunde schon eingefordert haben fast, dass wir darüber reden, was man jetzt zu tun hat in der Weltgemeinschaft. Nochmal das Beispiel Nigeria. 170 Millionen oder wahrscheinlich schon sehr viel mehr jetzt bis Ende des Jahrhunderts 2100, dann geschätzt auf 1,3 Milliarden. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wie man so viele Menschen schon allein ernähren soll. Aber es ist ja heute schon so, dass ein großer Anteil der afrikanischen Flüchtlinge aus Nigeria kommt. Und zwar sind das dann jene Leute, die sich das leisten können, mehrere tausend Dollar für eine solche Flucht auszugeben. Wenn also die Bevölkerung dort in diesem Maße wächst, was erwarten Sie dann für einen Migrationsdruck?
Ja, es kommen hier verschiedene Faktoren zusammen. Das eine ist natürlich das enorme Bevölkerungswachstum, ein weiteres Wachsen um den Faktor 3 oder 4 oder vielleicht sogar 5. Das hängt natürlich davon ab, eben wie es weitergeht mit der Bildung und natürlich auch mit der Verfügbarkeit von Familienplanung. Das andere, was noch dazu kommt und über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass unter den Verhältnissen von Klimaveränderung, Klimawandel, der ja sich mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest bis zu einem gewissen Grad gar nicht mehr vermeiden lässt, hier viele der landwirtschaftlichen Flächen, wo jetzt die Leute ihren Lebensunterhalt erwirtschaften, nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Da gibt es nicht genug Wasser und es kommt also zusätzlicher Druck noch hinzu. Und das ist eine der ganz großen Fragen, wo diese überschüssige sozusagen Bevölkerung, die ja auch, wenn die Landwirtschaft ein bisschen produktiver wird, was wir in vielen Ländern gesehen haben, kommen ja zusätzlich noch viele hunderte Millionen Menschen auf den Arbeitsmarkt, die man in der Landwirtschaft nicht mehr braucht. Hier ist also ein wirklich großes Unruhepotenzial und ich glaube, dass das, was wir momentan an Flüchtlings- und Migrationsbewegungen sehen, durchaus auch nur ein Vorgeschmack dessen sein kann, was uns in den nächsten Jahrzehnten bevorsteht. Und deshalb müssen wir in Europa da wirklich ganz klare und gerechte Mechanismen finden, mit diesem Thema umzugehen.
Was würde es denn kosten, allen afrikanischen Kindern wenigstens eine Basisbildung angedeihen zu lassen? Denn das sogenannte Millennium-Ziel der Weltgemeinschaft, bis 2030 allen eine 12-jährige Ausbildung zu garantieren, halten Sie ja im Grunde für utopisch.
Ja, es gab zunächst, also im Jahr 2000, diese Millennium Development Goals, die wollten allen Kindern eine Grundschulbildung ermöglichen. Und das ist bis zum Jahr 2015. Und da wissen wir, weil das können wir ja schon beobachten, dass das in vielen afrikanischen Ländern nicht gelungen ist. Jetzt gibt es diese neuen nachhaltigen Entwicklungsziele, die letzten Herbst beschlossen wurden, die noch ehrgeiziger sind. Die wollen jetzt bis zum Jahr 2030 auch eine Sekundarbildung, also im Wesentlichen alle Kinder dieser Welt bis 17, 18 Jahre in der Schule halten. Das ist höchst erstrebenswert, wie wir in unserem Buch zeigen. Das ist vermutlich überhaupt die allerwichtigste Priorität der internationalen Entwicklung. Und sie kostet natürlich etwas, aber die Zahlen, die UNESCO geschätzt hat, liegen bei ca. 22 Milliarden pro Jahr. Das klingt viel auf eine Zahl, aber wenn man es vergleicht, was allein zum Beispiel der Irakkrieg gekostet hat. Und zwar allein für die Amerikaner gibt es Schätzungen des Ökonomen Stiglitz, dass er 3.000 Milliarden Dollar gekostet hat. Und das sind die Schäden im Irak und die ganzen Folgen noch gar nicht eingerechnet. Also wenn man es zu anderen Ausgaben in Beziehung setzt, sind das eigentlich minimale Investitionen, die hier notwendig wären, um wirklich einen ganz wichtigen Faktor für die Zukunft zu sichern.
Aber das können diese Länder selbst ja nicht stemmen.
Es ist so, also viele der Erfolgsgeschichten, historische Beispiele, die wir besprochen haben, zeigen, dass es die Länder schon, wenn der politische Wille da ist und die Durchsetzungskraft, es geschafft haben, sich selbst durch Bildung aus der Armut zu bringen. Das Problem ist, was ist mit Ländern, wo die Regierenden aus verschiedensten Gründen keine solche Priorität auf die Bildung setzen? Und das haben wir eben in vielen afrikanischen Ländern. Gleichzeitig aber doch bereit sind, auch internationale Entwicklungszusammenarbeit anzunehmen. Und gerade für diese Länder ist es wichtig, dass ihnen die internationale Gemeinschaft unter die Arme greift. Und noch ein weiterer Aspekt, es gab ja in der Entwicklungspolitik viel Kritik, dass man hier sozusagen westliche Werte oktroyieren will und die Länder zu etwas zwingt, was sie von selbst nicht wollen. Da ist es gerade bei der Bildung so, dass es ja Hilfe zur Selbsthilfe ist. Also wirklich kognitive Basiskompetenzen wie die Lesefähigkeit und die Rechenfähigkeit hier zu unterrichten, ist eine unbestrittene Voraussetzung für jede Art der weiteren Entwicklung, die die Länder dann selbst wählen können.
Ein interessantes Beispiel ist vielleicht Ruanda, das eben genau das tut, auf Bildung setzen und dann eben auch, wenn auch natürlich auch von einer bescheidenen Basis kommend, gute wirtschaftliche Erfolge erzielt.
Und das in einer Welt, wo gleichzeitig die Globalisierung zunimmt. Ja, Ruanda ist derzeit sicher ein Hoffnungsträger in Afrika. Und ein interessantes Aspekt auch die Stellung der Frauen. Also Ruanda ist eines der Länder auf der Welt, wo mehr Frauen als Männer im Parlament sitzen. Also das ist also wirklich erstaunlich. Und das ist Teil dieser schnellen sozialen Entwicklung, die dort im sozialen, gesellschaftlichen Konsens derzeit betrieben wird.
Was also soll die Weltgemeinschaft tun?
Ja, es ist natürlich Handel auf sehr, sehr vielen Ebenen notwendig. In Ländern, wo Krieg herrscht natürlich oder wo ein militärischer Konflikt oder ein kalter Krieg das Geschehen dominiert, ist es umso schwieriger, diese langfristigen Investitionen in soziale Entwicklung zu setzen, ein Gesundheitssystem aufzubauen und das Bildungssystem wirklich in alle Dörfer zu bringen. Also natürlich ist Sicherheit nach wie vor eine der höchsten Prioritäten. Das zweite ist dann eben ein längerfristiges Denken. Bildung hat den Nachteil in gewisser Weise, dass wenn man das heute investiert, dann sieht man in den nächsten Jahren zunächst einmal keinen Erfolg, sondern es dauert dann eben 10 oder 20 Jahre, bis diese Kinder dann aus der Schule kommen, eben mehr wissen und dann aktiv in der Gesellschaft werden, auf dem Arbeitsmarkt oder auch in der Politik. Also es ist eine längerfristige Investition, die 20 oder mehr Jahre braucht, bis sie Früchte trägt. Und in unserer jetzigen Gesellschaft, wo eben alles sehr, sehr schnell auf dem Millisekunden-Rhythmus der Investitionsentscheidungen getroffen werden, ist es ein bisschen gegen den Strom. Also hier muss man betonen, das längerfristige Denken und dann auch deutlicher herausstreichen, dass es um eine Priorität für die menschliche Entwicklung geht. Wenn man sich die Statistiken der OECD anschaut, ist es wirklich erschreckend, dass von aller internationaler Entwicklungshilfe nur 2% oder 4% maximal, wenn man es anders rechnet, in Basisbildung fließen. Der Löwenanteil geht in Infrastrukturprojekte und andere Dinge, die vielleicht auch wichtig sind, aber die nicht so wie die Bildung die langfristige Zukunft des Landes sichern helfen.
Abschließend, Herr Professor Lutz, wir haben ja jetzt auf Länder geschaut, die in einem Aufholprozess sind oder sein sollten. Und auf der anderen Seite erinnere ich mich, wir haben jahrelang sozusagen Demografiealarm gehabt. Wenn das also normal ist und wenn es geradezu ein Ziel ist, dass jede Frau nur 1,3 Kinder oder 1,4 Kinder zur Welt bringen sollte, was ist dann eigentlich dann mit den entwickelten Ländern?
Ja, auch hier hat sich in den letzten Jahren ein gewisses Umdenken ergeben. Es war immer die Rede davon, dass 2 die ideale Kinderzahl ist, um den Bestand einer Bevölkerung zu erhalten. Inzwischen gibt es auch Modelle, die sagen, dass die ideale Zahl deutlich darunter liegt, vielleicht bei 1,6, insbesondere wenn auch Zuwanderung stattfindet und wenn man dadurch mehr in jedes einzelne Kind investieren kann. Wir leben ja momentan auch in einer Phase der Zunahme, der Automatisierung. Wir haben eigentlich auch in den höchsten entwickelten Ländern bei uns in Europa enorme Jugendarbeitslosigkeitsprobleme. Ja, warum glauben wir deshalb, wir wollen mehr Kinder, mehr Jugendliche haben, wenn es immer schwieriger ist für diese Jugendliche auch eine sinnvolle Beschäftigung zu finden? Bei der Automatisierung braucht man aber immer mehr Techniker da, man braucht mehr Leute, die diese Maschinen programmieren. Also man braucht weniger Menschen, aber besser geschulte Menschen. Das ist das Zukunftsszenario auch für die entwickelten Länder. Natürlich müssen wir gleichzeitig unsere sozialen Sicherungssysteme, die Rentensysteme absichern. Aber auch hier haben wir die an und für sich sehr positive Entwicklung, dass die Lebenserwartung weiter deutlich zunimmt. Und zwar nicht nur das Überleben, sondern auch die gesunde Lebenserwartung. Die hält Schritt mit der Lebenserwartung insgesamt. Also Menschen, die heute 70 sind, sind in der Regel gesundheitlich und auch mit ihrer geistigen Vitalität vergleichbar mit Menschen vor 20, 30 Jahren, die 60 Jahre alt waren. Also das Alter muss in gewisser Weise neu definiert werden. Wir sind länger in geistig und körperlich gutem Zustand und auch arbeitswillig. Und das gilt wieder mehr für die besser gebildeten Leute, die natürlich auch interessantere Berufe haben. Also hier ist ein gewisses Umdenken notwendig.
Herr Professor Lutz, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Wiener Demografieforscher Professor Wolfgang Lutz über sein zusammen mit seinem Berliner Kollegen Dr. Rainer Klingholz geschriebenes Buch »Wer überlebt?« Campus Verlag, 24,99 €. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.